HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Guten Abend.
Und dann war ich alleine da, gelegen. Und dann war es pures Funktionieren, nach Hause zu fahren. Und mit dem Wissen, dass gerade mein Leben zerstört wurde.
Ich bin vergewaltigt worden von einem Mann, den ich zuvor nicht kannte, in einer Nacht. Und ich habe es geschafft, dann sofort morgens um 7.30 Uhr zur Polizei gehen zu können.
Das schaffen ganz wenige.
Weil man muss auch nochmal sich klar machen, die Mehrzahl der Vergewaltigungsopfer zeigt nicht an.
Man ist einfach nur geschockt, vor allen Dingen, weil es ja auch noch ein Freund war.
Die große Mehrzahl der Vergewaltigungsopfer kennt die Täter.
Wir haben uns regelmäßig getroffen. Ja, und dann ging es auch irgendwann immer weiter. Erst wollte ich ihn nur anfassen.
Hätte ich nie gedacht, dass mir sowas passiert. Ne? Nie in meinem ganzen Leben. Also.
Da ist meine Welt wirklich zusammengebrochen. Das hat mir alles unter den Füßen weggezogen. Alles. Da kann man noch so sehr sagen, dass dieses Kind aus einem Übergriff entstanden ist. Ich habe trotzdem das Gefühl, ich habe mein eigenes Kind getötet.
Am Anfang ist das, glaube ich, auch so eine Schockstarre. Und man wundert sich dann eigentlich, warum ist das eigentlich jetzt noch so aktuell, wenn es doch schon so lange her ist. Also so ging es mir halt, weil das 2 Jahre später erst irgendwann richtig geknallt hat.
Das trage ich für immer mit mir rum.
Ich wollte einfach für mich auch wirklich so für mein Leben jetzt endlich, dass das Ruhe einkehrt.
Versuche, mein Leben hier leben zu wollen, eine Beziehung haben zu wollen, mich zu verlieben ohne Gewalt. Das war für mich möglich, aber es war immer wieder von den Folgen der Taten geprägt.
Viele Mädchen und Frauen verzichten nach einer Vergewaltigung darauf, die Tat anzuzeigen. Zu tief sitzt die Angst vor erneuten Verletzungen. Schließlich wird der eigene Körper zum Tatort, an dem Spuren gesichert werden müssen. Und die Aussage selbst, erst bei der Polizei, später vor Gericht, die zwingt die Frauen ja dazu, sich wieder und wieder mit der Vergewaltigung zu befassen. Aus Angst und Scham gehen viele Opfer sexueller Gewalt nicht zur Polizei. Auch weil sie fürchten, dass ihre Anklage in Frage gestellt wird. Umso schlimmer, wenn ein Großteil der Täter dann straffrei ausgeht, wie neue Zahlen belegen. Mitte der 90er Jahre wurde ein Fünftel der Täter verurteilt. In den vergangenen Jahren waren es nur noch rund 7%. Deshalb fragt ein Forschungsprojekt jetzt nach den Ursachen. Dazu werden Akten analysiert und Frauen befragt, wie es ihnen nach der Anzeige ergangen ist. Außerdem soll die Spurensicherung erleichtert und die Täterfahndung durch eine ausgeweitete DNA-Analyse verbessert werden. Der Umgang mit Opfern und Tätern ist nicht nur innerhalb Europas, sondern auch innerhalb Deutschlands unterschiedlich. Es gibt also noch viel zu tun. Nichts passiert? Von den Folgen einer Vergewaltigung, HR2 Kultur der Tag. Schauen wir uns zunächst die aktuellen Zahlen an.
Vergewaltigung ist eine schwere Straftat. Doch nur ein Bruchteil aller Vergewaltigungsdelikte wird in Deutschland überhaupt angezeigt, sagt Christian Pfeiffer, der ehemalige Leiter des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen. Der Kriminologe und ehemalige Justizminister von Niedersachsen beschäftigt sich schon längere Zeit mit dem Thema Vergewaltigungen und ihre strafrechtliche Verfolgung. 2011 ermittelte das Kriminologische Institut, dass von den Frauen, die Opfer einer Vergewaltigung werden, nur etwa 15% nach der Tat zur Polizei gingen und Anzeige erstatteten. Neben Angst und Scham spiele auch die Tatsache eine Rolle, dass inzwischen ein Viertel der Täter aus dem häuslichen Umfeld der Opfer kommt, etwa der Ehemann oder Ex-Freund. Aber auch Frauen, die eine Vergewaltigung zur Anzeige bringen, haben äußerst schlechte Chancen, dass der Täter am Ende verurteilt wird. Mitte der 90er Jahre führte die Anzeige einer Vergewaltigung in jedem 5. Fall zu einer Verurteilung. Vor 3 Jahren nur noch in jedem 13. Fall. Frauen, die eine Vergewaltigung anzeigten, erreichten ihr Ziel immer seltener, stellt Christian Pfeiffer fest. In einem neuen Forschungsprojekt untersucht Pfeiffer aktuell die Frage, wo genau die Schwierigkeiten bei der Verfolgung von Sexualstraftaten liegen. Für die Studie, die Pfeiffer gemeinsam mit Theresa Heunk von der Uni Kassel betreut, werten sie Akten zu angezeigten Vergewaltigungsdelikten aus und befragen Frauen, welche Erfahrungen sie nach dem Erstatten einer Anzeige gemacht haben. So viel lässt sich bereits festhalten. Die Verurteilungsquoten sind erschreckend niedrig. Zudem unterscheiden sie sich auch von Bundesland zu Bundesland. Am erfolgsversprechendsten sind die Zahlen aus Sachsen. Doch selbst hier führt die Anzeige einer Vergewaltigung nur in rund 21% der Fälle zu einer Verurteilung. In Berlin sind es sogar nur etwas mehr als 3%. Im Umkehrschluss heißt das, zwischen 80% und 97% aller Vergewaltigungen bleiben in Deutschland letztlich straffrei. Warum kommt es nur derart selten zu einer Verurteilung? Grund hierfür sei oft eine unzureichende Beweisaufnahme. Gerade die rechtzeitige und vollständige Sicherung von Beweisen sei entscheidend für den späteren Erfolg eines Ermittlungsverfahrens. So ließen sich sogenannte K.O.-Tropfen nur wenige Stunden nach der Verabreichung im Blut nachweisen. Hier müsse die Auswertung möglichst schnell erfolgen. In vielen Fällen seien Polizei und Justiz aber personell überlastet. Außerdem fehle es der Polizei oft auch an der nötigen technischen Ausstattung für eine effiziente Beweisaufnahme. Das führte dann rasch dazu, dass das Verfahren eingestellt wird, aus Mangel an Beweisen.
Das ist bitter, Thorsten Schweinhardt mit diesem ersten Überblick. Von den Studien, die der Kriminologe Professor Christian Pfeiffer gemacht hat, war gerade die Rede. Sein Buch ist diese Woche erschienen. Gegen die Gewalt heißt es, warum Liebe und Gerechtigkeit unsere besten Waffen sind. Schönen guten Abend, Herr Professor Pfeiffer. Dass Frauen ein so schlimmes Verbrechen wie eine Vergewaltigung so selten anzeigen, das müssen wir uns noch mal ein bisschen genauer anschauen. Zu welchen Erkenntnissen sind Sie bei Ihren Befragungen gekommen? Warum sind die Frauen da so vorsichtig?
Erstmal muss man ja betonen, die Sache ist noch schlimmer. Von 100 Frauen, die vergewaltigt werden, erlebt nur eine einzige die Verurteilung eines Täters, denn 85 zeigen ja gar nicht an. Sie zeigen nicht an, weil sie Angst haben, dann als beschmutzt dazustehen, weniger attraktiv für Männer zu sein, weil sie den Ärger mit den Tätern fürchten, die sie anzeigen, weil sie den ganzen Stress sich nicht zumuten wollen. 15 bleiben übrig, die gehen zur Polizei und von denen wiederum nur 7,5, die dann die Verurteilung erleben.
Und was sagen denn die anderen, also die Frauen, die Anzeige erstatten, warum tun sie sich das an?
Die wollen schon erreichen, dass der nicht noch andere Frauen vergewaltigt. Also der muss doch gestoppt werden von Polizei und Justiz. Das kann ja nicht so weitergehen. Ein Grund. Ein zweiter Grund, auch Selbstachtung. Von mir selbst kann ich das nicht einfach runterschlucken. Ich muss dem gewissermaßen die Faust zeigen. Ich lasse mich nicht unterkriegen und so. Also auch aus Wut, aus Ärger, in der Hoffnung, damit was zu erreichen. Und dann ist es schon sehr schlimm für viele, wenn sie gar noch eine Anklage erleben und denken, jetzt kommt er vor Gericht, jetzt kriege ich mein Recht. Und dann geht es bis zu 37% in Niedersachsen ausgerechnet, wo wir jetzt forschen, dass Freisprüche rauskommen. Also das ist dann die Höchststrafe, die man kriegen kann, dass man auf dem Gang vor dem Gerichtssaal noch beschimpft wird von dem Angeklagten, weil er jetzt freigesprochen wurde.
Und das ist ja auch wirklich ganz erstaunlich, dass es je nach Region so unterschiedlich ist, wie geurteilt wird, dass man in Niedersachsen eher mit einem Freispruch rechnen kann als zum Beispiel in Hamburg. Woran liegt das?
Das wissen wir ja nicht. Wir haben nur die Fakten und wir haben ein paar Vermutungen, aber die Forschung wird es bringen. Das wird richtig spannend und ich bin sehr dankbar, dass Niedersachsen selber hier unser Partner wird und selber mit uns gemeinsam klären möchte, woran das alles liegt. Deswegen werden wir hier 2500 Frauen befragen, wie die Polizei mit ihnen umgegangen ist, ob zum Beispiel eine Kamera gelaufen ist, die dann viel mehr Beweiskraft hat, wenn man die erste Gesprächssituation mit der Kamera erfassen kann. Oder ob das eben nicht geschehen ist mit einer überarbeiteten Polizei, die wenig Zeit hatte.
Also Sie haben schon Vermutungen, haben Sie gesagt. Können Sie darüber was sagen oder bringt das nichts?
Doch. Wir wissen ja aus einem großen Arbeitskreis, den ich mal vor einiger Zeit eingerichtet hatte, mit Polizeibeamten, Staatsanwälten, Fachleuten, dass das so die Hypothesen sind. Und nur konnten die natürlich selber nicht sagen, ob das überall die Überarbeitung der Polizei ist oder die mangelnde Technik, die mangelnde Fortbildung, der Stress bei der Staatsanwaltschaft, die sich jetzt mit Kinderpornografie primär beschäftigen müssen, dieselben Dienststellen als mit Vergewaltigung. Wir werden sehen. Das wird spannend.
Woher weiß man eigentlich, dass die Zahl der Vergewaltigungen so viel höher ist als die Zahl der Anzeigen? Die Frauen sprechen ja meistens nicht offen darüber.
Ja, aber wir hatten 5000 Frauen einen Fragebogen vorgelegt. Den konnten sie ausfüllen, zu Hause in aller Ruhe, in einen Umschlag stecken und versiegeln. Anonymisiert natürlich. Und dann kriegte der Interviewer sein Geld nur, wenn er unverstörte Siegelmarke abgab. dem haben die Frauen getraut. Und daher wissen wir, dass früher 71% der Vergewaltiger die Ehemänner waren. Inzwischen ist das deutlich gesunken. Insgesamt haben die Vergewaltigungen abgenommen in den letzten 20, 30 Jahren. Durch wiederholte Forschung können wir das belegen. Aber immer noch haben wir dieses Riesenproblem und das gestärkte deutlicher als früher, dass die Strafverfolgung dann doch nicht zu dem erstrebten Ziel führt.
In Ihrem Buch machen Sie durchaus Hoffnung auf eine gewaltfreiere Gesellschaft, auch auf weniger sexualisierte Gewalt. Offenbar sind wir da auf einem gar nicht mal so schlechten Weg.
Auf einem großartigen Weg.
Wir sind auch sogar auf einem großartigen Weg. Woran machen Sie das fest? Wie ist da die Faktenlage?
Wir haben Menschen, die 70 sind, genauso solche, die 15 sind, gefragt, wie war denn deine Kindheit? Bist du geprügelt worden von deinen Eltern oder geliebt worden? Und dann sehen wir, das massive Prügeln hat um 4/5 abgenommen seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Liebe aber deutlich gestiegen. Mehr Liebe, weniger Hiebe ist heute die Devise. Und das produziert weniger Gewalt. Deswegen nicht überraschend, bei Kindern und Jugendlichen haben wir den stärksten Rückgang von Gewalt in Deutschland, am wenigsten bei den Erwachsenen, die von diesen Veränderungen der Erziehung gar nicht teilhaben könnten.
Und wie stehen wir da im internationalen Vergleich da? Ist Deutschland da quasi ein Vorreiter? Ich habe das Gefühl, bei uns wird sehr wenig geprügelt im Vergleich.
Eindeutig ja. Schweden war der allererste. Die nordischen Länder haben es uns gezeigt, wo es lang geht. Aber wir sind schnell auf den Zug gesprungen. Und wenn wir die USA anschauen und verstehen wollen, wie kann es denn passieren, dass so ein verrückter Kerl wie Trump überhaupt gewählt wird, dann liegt das auch daran, dass dort 70%, 80% der jungen Menschen geschlagen werden, ganz stark im Namen des Herrn, nämlich von evangelikalen Christen, erzkonservativen Leuten, die im Süden die Dominanz haben. Und das sind die Truppen von Trump, die ihn gewählt haben. Also man muss schon sehen, dass Gesellschaften sich wandeln, positiv wandeln, wenn sie auf den Kurs geraten, den dank Astrid Lindgren Schweden mal vor langer Zeit eingeschlagen hat.
Und den wir jetzt auch eingeschlagen haben. Ganz herzlichen Dank, Professor Christian Pfeiffer. Danke. Ohne die Frauenbewegung, ohne MeToo wären wir nicht da, wo wir heute sind in Sachen Gleichberechtigung und auch bei der Strafverfolgung von Sexualstraftätern. Aber es ist nicht der Blick zurück, den Jagoda Marinic wirft, es ist vor allem der Blick nach vorne. In ihrem Buch Sheroes, neue Heldinnen braucht das Land.
Sheroes, was sollen das für Frauen sein? Wer braucht schon Heldinnen im 21. Jahrhundert? Genau genommen niemand, klar. Helden sind heute ohnehin Eintagsfliegen. Niemand überlebt das lange. Big Man von Trump über Putin kämpfen für das Heldentum von gestern. Sie erheben sich dabei nicht nur über die Minderheiten, sie haben es auch auf die Mehrheit abgesehen. Frauen. Sie wollen den alten Helden noch einmal den roten Teppich ausrollen und die Frauen unterwerfen. Das Ergebnis bislang? Trump hat nun das weiblichste Repräsentantenhaus der US-amerikanischen Geschichte zum Gegenspieler. Die Wiedergeburt des autoritären Mannes vollzieht sich in Zeiten, in denen die Rechte der Frauen 100-jähriges Jubiläum feiern. Herrschaft in Zeiten, in denen Frauen, die sexuell missbraucht wurden, mit Hashtag MeToo eine weltweite Debatte in Gang setzten.
Drehbücher speisen sich aus der Realität, aus dem, was wir erleben, erleben müssen, erleben können. Also kommt auch in Filmen Vergewaltigung vor. In Filmen wie Der freie Wille, The Accused, When They See Us oder Unbelievable. Ulrich Sonnenschein hat 4 Filme bzw. Serien unter die Lupe genommen, um zu schauen, wie das Thema Vergewaltigung im Film behandelt wird.
Vergewaltigung ist eines der Verbrechen, das im Film häufig vorkommt. Gewalt gegen Frauen hat ein Erregungspotenzial. Doch in der Regel bemühen sich die Filmemacher, wie auch immer geartete voyeuristische Interessen dabei gerade nicht zu bedienen. Und das vor allem in den Filmen, in denen die Vergewaltigung das vorrangige Thema ist. In seinem Film »Der freie Wille« aus dem Jahr 2006 zeigt Regisseur Matthias Glasner einen Vergewaltiger, der nach seiner Haftentlassung ein ganz normales Leben beginnen will.
Weshalb waren Sie da?
Vergewaltigung. Tateinheit mit schwerer Körperverletzung. Ich will zeigen, dass es möglich ist, ein gesundes, normales Leben zu leben, auch wenn man mal falsch angefangen hat.
Jürgen Vogel nimmt sich dieser Rolle an. Er geht an die Grenzen der eigenen Vorstellbarkeit und endet am Schluss in der Verzweiflung. Der Trieb ist stärker als die Vernunft. So beschränkt sich der Rest seines freien Willens nur noch darauf, sein Leben zu beenden. Ein Film, der ganz bei dem Opfer bleibt, ist Angeklagt von Jonathan Kaplan. Hier spielt Jodie Foster eine Frau, die in knapper Kleidung eine Bar aufsucht, aufreizend tanzt und daraufhin von einer ganzen Gang vergewaltigt wird.
Ich hoffe nur, dass ich ihn wach kriege.
Soll ich mit reinkommen?
Kann ich Ihnen eine Frage stellen? Sieht mein Gesicht wirklich so schlimm aus?
Nein.
Die Staatsanwältin, die ihren Fall bearbeitet, will sie alle anklagen. Die Vergewaltiger und die große Gruppe derer, die sie anfeuerten und Beifall klatschten. Ein schwerer Prozess auch deshalb, weil nach landläufiger Meinung eine Frau, die sich so aufreizend benimmt, selbst schuld ist. Die amerikanische Miniserie When They See Us erzählt die wahre Geschichte der Central Park Five. Zum Abhängen trafen sich einige schwarze Jugendliche im Central Park. Sie waren zur falschen Zeit am falschen Ort und wurden verhaftet. Der Vorwurf, eine weiße Frau vergewaltigt und ermordet zu haben.
Die sagten, wenn ich mitmache, darf ich nach Hause. Und ich wollte nichts anderes.
Die Polizei ist korrupt. Sie verbreiten Lügen. Sie werden uns einsperren. Sie werden uns töten.
Von dem Drang nach einem schnellen Erfolg getrieben, kommen alle Fälle sofort zur Anklage und enden mit Verurteilungen zu Jugendhaft und Gefängnis. Zum Teil für viele Jahre. In den Gefängnissen werden die Jungen dann selbst wieder Opfer von Vergewaltigungen. Ein Trauma, das sie in ihrem Leben nicht mehr loswerden. Selbst dann nicht, als der wahre Mörder identifiziert wird. Und das ist dann auch in einer weiteren Serie die Lösung. Die erfolgreiche Suche nach dem wahren Mörder. In Unbelievable wird eine junge Frau vergewaltigt, aber so wirklich will ihr das niemand glauben.
Das ist für Sie sicher nicht leicht, aber ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen.
Er fesselte meine Hände. Er sagte, wenn ich schreie, tötet er mich.
Keine Einbruchspuren, Türen und Fenster verschlossen, keine DNA-Spuren. Und kein Nachbar hat etwas gehört oder gesehen.
Er hat eine Augenbinde, aber nichts zum Fesseln. Reichen Schnürsenkel überhaupt aus?
Sie denken, dass Marie das nur erfunden hat?
Ich bin ziemlich sicher, es ist passiert.
Ziemlich sicher oder ganz sicher?
Sie haben mir immer dieselben Fragen gestellt. Wieso verändert sich die Geschichte? Ich wollte einfach nach Hause.
Ich habe kein Opfer. Das war ein Schwindel. War erfunden.
In dieser Serie, die ebenfalls eine wahre Geschichte erzählt, wird deutlich, warum so viele Frauen schweigen. Immer und immer wieder muss das Opfer männlichen Polizisten detailreich erzählen, was ihr angetan wurde. So lange, bis sie sich in Widersprüche verwickelt und unglaubwürdig wird. Und es bedarf zweier unermüdlicher Frauen, um den Fall zu lösen. Selten hat eine Serie den Finger so heftig in die Wunde gelegt.
Nichts passiert von den Folgen einer Vergewaltigung, HR2 Kultur der Tag. Da haben wir die ganze Palette in Filmen. Einen Täter, der sich selbst verachtet, die Frau, der eine Mitschuld gegeben wird, weil sie sich aufreizend verhalten hat, dann die zu Unrecht Verurteilten, die selbst zu Opfern werden und die Frau, der man nicht glaubt. Professor Dr. Paula Irene Villa-Braslavski lehrt Soziologie und Gender Studies an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Jede Frau kennt ja solche Handlungsanweisungen. Geh im Dunkeln bloß nicht durch den Park, zieh dich nicht so aufreizend an, pass auf, was du trinkst. Wie wirken sich solche Botschaften, mit denen wir aufgewachsen sind, denn aus?
Ja, tatsächlich muss man wirklich erstmal feststellen, genau wie Sie sagen, dass diese sozusagen Angst und diese Form von Weiblichkeit eigentlich als immer verwundbar und gefährdet auch heute noch eine ganz prägende ist und die hat massive Auswirkungen, beispielsweise eben, dass wir ja nach wie vor überwiegend ganz selbstverständlich Weiblichkeit als etwas betrachten, erleben, auch erzieherisch oder in Filmen und so weiter darstellen, Weiblichkeit also als etwas, das mit Angst und mit Schutzbedürftigkeit und mit massiver Verletzungsoffenheit zu tun hat. Also Frauen sind gefährdet, um es mal so zu sagen. Das ist so der Grundtenor. Und sie sind es immer und überall. Also sie müssen auf ihren Drink aufpassen, sie müssen in der U-Bahn aufpassen, sie müssen zu Hause aufpassen, sie müssen beim Job aufpassen, sie müssen im Freien aufpassen, sie müssen im Geschlossenen aufpassen, sie müssen in der Tiefgarage aufpassen und. Also irgendwie immer gefährdet. Und was ihnen da durch solche Verhaltens Anweisung sozusagen mitgegeben wird als Norm ist, sie müssen auf sich selber aufpassen. Also sie sind selber verantwortlich dafür, sollte ihnen etwas geschehen oder sollte ihnen jemand etwas Böses sozusagen wollen, dann haben sie auch dafür die Verantwortung. Also das Muster ist, Frauen schützt euch und nicht das Muster, Männer oder auch andere Frauen, werdet nicht zu Tätern. Und das ist nach wie vor ganz präsent.
Also die Frau muss aufpassen, muss sich entsprechend verhalten, sich vielleicht zurücknehmen, nicht den Raum einnehmen, den sie sonst vielleicht einnehmen würde. Wie verbreitet ist denn immer noch das Denken, dass Frauen zumindest eine Mitschuld haben, wenn sie vergewaltigt werden?
Ja, das ist jetzt sehr schwer, so ganz genau auf eine Zahl oder auf so ein Element zu bringen. Aber ich würde sagen, nach wie vor sehr verbreitet. Das ist immer noch ein sehr tief sitzendes, ja, so eine kulturelle Überzeugung, so ein Muster ist, dass sie schon irgendwas getan haben wird. Sie hat ihn provoziert, sie hatte da etwas an, was sich nicht gehört. Sie war fahrlässig, sie war leichtfertig, sie war unvernünftig. Andererseits würde ich schon auch sagen, dass wir derzeit, nicht zuletzt durch Aufschrei, durch MeToo, durch viele Jahrzehnte auch feministischer Mobilisierung, ein Umdenken erleben, dass dieses kulturelle Muster sich auch gerade jetzt durchaus verändert und auch deswegen wir so viel sprechen, wie wir jetzt heute Abend in der Sendung auch, über dieses Muster. Also es ist ein Muster, das jetzt prekär wird, was unsicher wird und das sich verändert. Das würde ich schon auch für die Gegenwart sagen.
Welche Veränderungen stellen Sie da fest? Ich glaube, jeder hat so das Gefühl, es tut sich was in der Gesellschaft. Kann man das schon so ein bisschen konkretisieren?
Also zum einen, was ich gerade angedeutet habe, ich glaube, es gibt so stärker die Wahrnehmung dessen, dass wir wegkommen sollten von so einer Art Opfer-Blaming, Beschämung oder alleiniger Zuweisung an jetzt nur die Frauen oder so, sondern ein Umdenken in Richtung, na, es geht auch darum, zum Beispiel Formen von Männlichkeit und ein Miteinander generell zu entwickeln, das nicht so gewaltvoll ist, das respektvoll ist, wo alle eine Verantwortung dafür tragen, dass keine Gewalt passiert, dass Sexismus eingedämmt wird. Also das ist eine Veränderung, die ich schon sehen würde und es gibt einfach auch eine viel stärkere Aufmerksamkeit für dieses Thema, also am Arbeitsplatz, im Bus, in den Schulen, in Vereinen, auf der Straße, in auch dem Privaten, wird einfach das mehr, wie wir sagen, skandalisiert. Also es wird wirklich zu einem Problem, diese Form von sexualisierter Gewalt, über die auch mehr gesprochen wird. Und ja, es ist schwer zu sagen, wiederum in Zahlen oder ganz konkret, was das bedeutet, aber ich würde sagen, dass wir generell als Gesellschaften einfach viel mehr Aufmerksamkeit für diese Themen haben und das wirkt sich wohl auch, denke ich, im Strafrecht aus, in der Frage, wie das eben zur Anzeige gebracht wird, wie sensibel auch Polizei beispielsweise oder Justiz oder andere Autoritätspersonen auch damit umgehen.
Gerade auf diesen Justizbereich werden wir noch schauen im Laufe dieser Sendung. Nein heißt Nein, das hat sich also inzwischen doch rumgesprochen, aber Sexualität ist ja eine durchaus komplizierte Angelegenheit und gerade junge Leute, die noch in so einer Findungsphase sind und definitiv niemanden vergewaltigen wollen, sind verunsichert, wie man denn auf potenzielle Partnerinnen zugehen könnte. Es muss ja einer oder eine die Initiative ergreifen und man möchte ja keinen schriftlichen Vertrag aufsetzen vor dem Flirt.
Nein, ich glaube, da, wenn man so fragt, ist es einerseits ganz richtig und wichtig, dass wir auch sprechen über die wunderbaren, die lustvollen, die auch nicht immer so leicht, ja, so vernünftig auf den Nenner zu bringenden Formen von Begehren, von Lust, von Flirt, von Sexualität, von Intimität. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Aber wir dürfen das wiederum nicht so gleich machen oder gleich denken mit beispielsweise Vergewaltigungen oder Gewalt, sexuelle Gewalt oder auch mit Sexismus. Also ich glaube, dass die große Herausforderung darin liegt, über diese Themen mit viel Lust und Spaß und so auch zu sprechen, die sie ja auch verdienen, Sexualität und auch die Verunsicherung ist wirklich ein wichtiger Teil, im Übrigen überhaupt nicht nur bei Jugendlichen, das kennen wir alle als Erwachsene, möchte ich mal sagen, auch. Und das muss nicht schlimm sein. Also es ist ganz wichtig, über diese Dinge zu sprechen, aber das nicht so in eins fallen zu lassen mit eben, wie gesagt, so schweren Formen von Gewalt oder auch von Sexismus. Und die Herausforderung ist, über diese Zusammenhänge zu sprechen. Wie hängt das eine mit dem anderen zusammen? aber auch die Differenzen, die Unterschiede, Entschuldigung, die Unterschiede zu sehen. Und das ist eine Herausforderung an uns alle und auch mit der Unsicherheit umzugehen. Das ist eine Frage für Lehrer und Lehrerinnen, für Eltern, für Freundinnen, für Medien, für Filme, ja, für ganz viele Leute, die auch damit zu tun haben. Und ich würde wirklich nochmal sehr dafür plädieren, auch diese Verunsicherung von allen, meinetwegen auch von jungen, von Jugendlichen, ernst zu nehmen, sich nicht darüber lustig zu machen, aber sie auch nicht zu dramatisieren. Verunsicherung gehört zum Miteinander dazu, gehört auch zur Sexualität dazu und das muss überhaupt nicht schlimm sein. Und aus der Verunsicherung können ganz wunderbare Begegnungen ja auch entstehen.
Ja, man muss drüber reden und das ist ja wichtig.
Genau.
Dankeschön, Professor Dr. Paula Irene Wieler-Braslawski. Das Buch über die neuen Heldinnen, die das Land braucht, ist und versteht sich als Anstoß für einen gemeinsamen Kampf gegen Machtmissbrauch. Männer und Frauen, die an einem Strang ziehen.
Sheroes, das sind jene Heldinnen, die einen Kampf hinter sich haben. Für sich oder für andere. Jene, die sich etwas zu nehmen wussten, von dem andere dachten, dass es ihnen nicht zustünde. Die nicht immer stark sind, aber dies sein können, wenn es drauf ankommt. Die, sobald sie sich Einfluss erkämpft haben, ihre Kräfte nicht nur darauf vergeuden, ihre Privilegien zu sichern, sondern sie auf andere auszuweiten. Sheroes sind jene, die allen Gewalten zum Trotz die werden, die sie sind. Sie sind weder allmächtig noch heldenhaft im üblichen Sinn. Heldinnen sind sie, weil sie den Prozess zulassen. Michelle Obama hat ihre Biografie danach benannt, Becoming, Werden. Wie gelingt es Frauen, diese Stärke zu finden? Weil sie Bilder in sich gefunden haben, die ihnen weder die Medien noch die Politik, weder Märchen noch die eigenen Eltern vorgelebt haben. Solche Frauen können nicht aufhören zu kämpfen, in jedem Bereich, der ihnen wichtig ist, und sei es ihr kleiner Alltag. Sie sind Sheroes, weil sie dadurch in anderen Frauen etwas auslösen, was diese an ihre eigene Stärke erinnert. Weil sie endlich jene Bilder liefern, die wir alle brauchen.
Sheroes. Sie haben es vielleicht mitbekommen, in Spanien sind in den letzten Tagen viele Menschen auf die Straße gegangen, aus Empörung gegen ein Urteil über ein Sexualverbrechen. Es ging um den Fall einer 14-Jährigen, die Opfer einer Gruppenvergewaltigung wurde. Diese Tat wurde aber nicht als Vergewaltigung eingestuft, weil das Mädchen durch Alkohol und Marihuana handlungsunfähig war und die sexuelle Beziehung gar nicht akzeptieren oder ablehnen konnte. Nach dieser Logik mussten die Täter keine Gewalt anwenden, weil das Mädchen ja mehr oder weniger bewusstlos war. Und deshalb wurde dieses Verbrechen eben nicht als Vergewaltigung gewertet, sondern als sexueller Missbrauch mit deutlich geringerem Strafmaß. Und das ist nicht nur in Spanien so. Alexander Göbel, unser Korrespondent in Brüssel, mit einem europäischen Vergleich.
Die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte kam in einer Umfrage kürzlich zu dramatischen Zahlen. Danach sind 5% aller Frauen in der EU seit ihrem 15. Lebensjahr Opfer von Vergewaltigung geworden. Das entspricht etwa 9 Millionen Frauen. Trotzdem haben bisher nur wenige europäische Länder die nötigen Gesetze erlassen, um solche Straftaten wirksam zu verhindern und zu verfolgen. Nein heißt Nein. Das gilt beileibe nicht überall in der EU. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International beklagt, in den meisten Staaten werde ungewollter Sex dann und nur dann als Vergewaltigung eingestuft, wenn es zu körperlicher Gewalt, Drohungen oder Zwang kommt. Amnesty hat im vergangenen Jahr die Gesetzeslage in 31 europäischen Ländern untersucht. Ergebnis: Nur 8 davon haben sogenannte zustimmungsbasierte Definitionen von Vergewaltigung in ihren Gesetzen festgelegt. In Deutschland, Irland, Großbritannien, Belgien, Zypern, Island, Luxemburg und Schweden gilt es als Vergewaltigung, wenn Menschen Sex haben, obwohl einer der Beteiligten Nein gesagt hat. In Deutschland wurde das Sexualstrafrecht im Jahr 2016 reformiert. Seitdem muss eine Person mit Worten oder Gesten zum Ausdruck bringen, dass sie keinen Sex möchte. Passivität gilt dagegen als schweigendes Einverständnis. In Schweden ist das anders. Dort gilt seit Juli letzten Jahres ein Gesetz, nach dem die Partner aktiv zustimmen müssen, verbal oder nonverbal. Anders ist das in den übrigen untersuchten Ländern, von Österreich über Frankreich, Griechenland, Malta, die Niederlande bis zur Schweiz. All diese Staaten gehen bei ihren rechtlichen Definitionen nur bei Gewalt, Androhung von Gewalt oder Zwang von einer Vergewaltigung aus. Das bedeutet, wenn das Opfer betrunken ist, zum Beispiel durch K.O.-Tropfen die Kontrolle verliert, freizügig gekleidet ist oder sich einfach nicht körperlich wehrt, könnte es sein, dass eine Vergewaltigung vor Gericht keine mehr ist. Alarmierend ist für Amnesty International, dass Sex ohne Einwilligung in manchen Ländern ein separater und wenig schwerwiegender Straftatbestand ist, was das Signal aussendet, dass es sich nur dann um eine wirkliche Vergewaltigung handelt, wenn Gewalt angewendet wird. So kann beispielsweise in Kroatien für Geschlechtsverkehr ohne Einwilligung eine Höchststrafe von 5 Jahren Haft verhängt werden, wogegen Vergewaltigung mit 10 Jahren Gefängnis geahndet werden kann. Darüber hinaus kritisiert Amnesty, die Gesetzgebung zu sexueller Gewalt sei in manchen Ländern noch mit Begriffen wie Ehre und Moral verbunden. Das stütze den Gedanken, dass die Gesellschaft die Körper von Frauen kontrollieren dürfe. Beispiel: Im EU-Mitgliedstaat Malta fallen Sexualvergehen im Gesetzbuch unter das Kapitel Verbrechen, die die gute Ordnung der Familie betreffen. Kampagnen wie die MeToo-Bewegung haben zwar viele Frauen dazu veranlasst, ihr Schweigen zu brechen, doch wird eine Vergewaltigung in Europa in den allermeisten Fällen nicht angezeigt. Strafrecht ist Ländersache. Hier hat die EU also den Mitgliedstaaten nicht hineinzureden. Dennoch fordern Organisationen wie Amnesty, dass Brüssel Druck macht, so gut es geht. Denn durch Gesetzesänderungen könnten europäische Regierungen dafür sorgen, dass Frauen nicht mehr anzweifeln müssen, dass die Täter bestraft werden. Außerdem, so die Hoffnung, wären klare und moderne Gesetze ein Anfang für einen besseren und EU-weiten Schutz vor Vergewaltigung.
Klare und moderne Gesetze, das ist ein langer Weg dahin. Es ist noch gar nicht so lange her, da gab es im deutschen Strafrecht noch die Idee der nicht unwillkommenen Gewalt. Eine Frau musste sich deutlich wehren, und zwar durchgängig, sonst galt das als Zustimmung. Bis 1997 war Vergewaltigung als außerehelich definiert. Bei der Abstimmung im Bundestag im Mai 1997 über die Gleichstellung von außerehelicher und ehelicher Vergewaltigung stimmten 470 Abgeordnete der Änderung zu. Das war eine namentliche Abstimmung ohne Fraktionszwang. Aber mehr als 130 CDU-CSU-Abgeordnete waren gegen die Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe. Unter ihnen Horst Seehofer, Erika Steinbach, Volker Kauder und Peter Ramsauer. Seitdem hat sich eine Menge getan. Professor Dr. Maria Versich ist Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Das ist alles noch nicht so lange her. Inzwischen gäbe es im Bundestag wahrscheinlich deutlich weniger Gegenstimmen, aber das ist nur eine positive Vermutung. Gehen wir mal davon aus, dass sich die Sichtweise der Gesellschaft tatsächlich verändert hat. Wie hat sich das denn juristisch niedergeschlagen?
Ja, ich denke auch, dass sich da einiges getan hat. Aus meiner Sicht ging es immer eigentlich darum, ist der Körper der Frau wirklich ihrer? Bei der Ehe hat man zum Beispiel gesagt, das ist privat. In diesem privaten Raum soll der Staat nicht anfangen zu ermitteln. Und bei der letzten großen Sexualstrafrechtsreform, Nein heißt Nein, 2016, ging es dann darum, dass die Tat damals nur bestraft wurde, wenn also Gewalt angewendet wurde, um einen Widerstand zu brechen oder ganz massiv mit Gewalt gedroht wurde oder aus sonstigen Gründen das Opfer nur eingeschränkt handlungsfähig war. Und ja, da muss man sagen, dieser Schutz der sexuellen Selbstbestimmung vor Nein heißt Nein, musste man also auch Gewaltanwendung nachweisen, nicht nur ja, die Tat an sich, und damit war die sexuelle Selbstbestimmung weniger geschützt als zum Beispiel das Eigentum. Also wenn ein Dieb meine Handtasche klaut, fragt mich ja niemand, ob ich die ihm vielleicht schenken wollte. Und da sieht man, der Körper der Frau, ja, ist es ein öffentlicher Ort oder wird sie genauso geschützt gegen Gewalt durch den Staat wie alle Bürger?
Also da ist noch eine Menge zu tun. Wir haben ja auch gerade im Beitrag gehört, das ist noch nicht überall in Europa die gängige Sichtweise, dass der Körper der Frau gehört. Wie wird denn Vergewaltigung jetzt momentan bei uns definiert?
Also heute ist jetzt die Grunddefinition, wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlungen an dieser Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt und so weiter, wird mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft. Und dann gibt es noch diverse Tatvarianten, die auch noch schwerer bestraft werden können, weil die dann eben noch einen besonderen Unrechtsgehalt haben. Aber dieses gegen den erkennbaren Willen, das war der grundlegende Schritt mit Nein heißt Nein.
Es wird ja immer noch wenig angezeigt. Mehr Unterstützung im Strafverfahren wäre da vielleicht wünschenswert. Was denn noch? Was fehlt noch?
Also es fehlt, da haben Sie völlig recht, auf jeden Fall an mehr Unterstützung für die Opfer.
Wir brauchen zum Beispiel flächendeckend Maßnahmen der vertraulichen Beweissicherung. Das muss wohnortnah zur Verfügung stehen, dass man sich also nicht gleich entscheiden muss, um die Beweise zu sichern, möchte man auch quasi ein Strafverfahren damit einleiten. Viele Opfer sind sich da ja, weil es zum Beispiel Täter aus dem sozialen Nahraum sind, erstmal nicht ganz im Klaren, wie sie das machen wollen. Dann sollten sie trotzdem die Möglichkeit haben, die Beweise zu sichern. Dann brauchen wir unbedingt psychosoziale Prozessbegleitung als Rechtsanspruch für jedes Opfer einer Sexualstraftat. Wir brauchen im Verfahren umfassende Nebenklagerechte. Ja, und was auch sehr belastend ist aus Sicht der Opfer, ist die lange Zeit, die so ein Strafverfahren nach der Anzeige dauern kann. Das ist insbesondere auch für Kinder, also minderjährige Opfer, ein ganz großes Problem und da muss sich ganz dringend was tun.
Ja, also es ist ja meistens bei einer Vergewaltigung so, dass da keine Zeugen mit im Raum waren. Welche Vorteile hat es denn eigentlich, wenn ich als Nebenklägerin auftrete?
Also man braucht mehrere Beratungsebenen. Man braucht die psychosoziale Begleitung und man braucht aber auch juristische Begleitung, damit man versteht im Strafverfahren, was da gerade passiert, aus meiner Sicht. Und dann ist es aber auch wichtig, dass die Nebenklagerechte hat wie Akteneinsicht, um wirklich also auf Seiten der Betroffenen dieses Verfahren durchzustehen.
Das ist ja so ein ganz großer Aspekt auch, dass den Frauen oft nicht geglaubt wird. Was könnte man da noch unterstützend in die Wege leiten?
Also was man unbedingt braucht, finde ich, ist Schulungen für Polizei, Justiz, Staatsanwaltschaft, dass sie Wissen haben über diese spezielle Form von Gewalt und auch was so typische Opferreaktionen sind. Und das, finde ich, sieht man sehr schön in dieser Serie Unbelievable, die ja, glaube ich, auch schon Thema war. Ja, wo man so den Kontrast sieht. In der ersten Folge sitzt das Opfer vor zwei Männern, wo sie das Gefühl hat, die glauben ihr nicht und sie das Gefühl hat, dass sie gar nicht in die Kontrolle hat über das, was da jetzt passiert, was sie gefragt wird. Und dann den Kontrast mit den Ermittlerinnen, die ganz offensichtlich geschult sind und schon auch mit ganz kleinen Gesten und Worten ihr das Gefühl geben, sie entscheidet, was passiert. Und dass es nicht etwas ist, was mit ihr gemacht wird, was nach der Tat natürlich eine ganz besondere Bedeutung hat.
Ja, diese Selbstermächtigung, dass man sich eben nicht nur als Opfer sieht, sondern auch als handelnde Person, die ihre Rechte durchsetzt. Wenn Sie auf andere europäische Länder schauen oder überhaupt auf andere Länder, was könnte man sich da juristisch noch abschauen? Was gibt es Positives, was Ihnen einfällt?
Also ganz wichtig finde ich, dass wir jetzt mit der Istanbul-Konvention des Europarates in allen Ländern, die sie ratifiziert haben, dieses Thema Nein heißt Nein umzusetzen ist, sodass das ein Standard ist, ein internationaler, hinter den wir hoffentlich dann in einigen Jahren niemand mehr zurückgeht. Und dann ist wirklich die Frage, wie gestaltet man alle Facetten der Ermittlung und auch des Strafprozesses so aus, dass Opferrechte da wirklich enthalten sind und auch die Beratungsstellen und die Anlaufstellen so niedrigschwellig und gut ausgestattet und gut geschult sind, dass man Hilfe finden kann. Und da denke ich, ist auch ein Blick in andere Länder, was kann man noch machen, sehr, sehr positiv. Ich kann zum Beispiel sagen, ich habe in New York einmal eine Anlaufstelle für Opfer von Gewalt, da ging es um häusliche Gewalt, aber auch um sexualisierte Gewalt, kennengelernt. Da sind alle Ansprechpartner, die eine Frau brauchen könnte, unter einem Dach. Sie muss nicht zu x Behörden gehen, um jeweils die Hilfe zu finden, die sie braucht. Das war niedrigschwellig, das war attraktiv ausgestaltet, da waren freundliche, geschulte Menschen und es gab auch eine Kinderbetreuung. Und ja, solche ganz einfachen Dinge können, glaube ich, sehr viel ausmachen bei diesem Weg, ja, aus dem nicht mehr Opfer sein, sondern selbst entscheiden, selbst gestalten, natürlich mit Unterstützung, was als nächstes passieren soll.
Kleine Schritte, große Wirkung. Danke, Professor Dr. Maria Versich, Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes. Wir haben es eingangs gehört von Professor Christian Pfeiffer. Die Zahl der schweren Sexualstraftaten geht in Deutschland zurück. Eine deutlich gewaltfreiere Erziehung spielt aus seiner Sicht da eine erhebliche Rolle. Die Rechtslage in Europa hat sich auch geändert. Die Selbstbestimmung der Frau über ihren Körper wird zunehmend akzeptiert. Ein Meilenstein. Und es sind nicht nur die Frauen, die profitieren von diesen Veränderungen. Das ist auch Thema in Jagoda Marinics Buch Neue Heldinnen braucht das Land.
Das Gute am 21. Jahrhundert? Noch nie standen uns Frauen so viele Männer zur Seite, die diese überholte Form des Mannseins ablehnen. Noch nie haben so viele Männer vorgelebt, dass sie die Stärke in Frauen nicht fürchten, sondern bewundern, vielleicht sogar brauchen, um sie zu lieben. Als Barack Obama ins Weiße Haus zog, sah man ein Bild im Aufzug, auf dem er Michelle innig den Kopf an die Stirn legte. Ihre Nähe war auch Teil der Aura dieses Präsidentenpaars. Frauen haben in der Liebe nicht mehr nur den Rücken frei zu halten. Im Gegenteil. Viele Männer möchten von den alten Frauenbildern erlöst werden. Nicht zuletzt, weil sie interessantere Partnerinnen erwarten und weil auch Männer dadurch die Möglichkeit erhalten, sich neu zu erfinden. Die Emanzipation der Frauen ist auch eine Befreiung der Männer von den Rollen, in denen sie feststecken. Nicht immer zu ihrem Glück.
In Deutschland beträgt die Verjährungsfrist für Vergewaltigung und schwere Sexualdelikte 20 Jahre. Und diese Verjährungsfrist beginnt auch erst ab der Vollendung des 30. Lebensjahres des Opfers. Das ist besonders bei sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen relevant. Aber auch bei anderen Vergewaltigungsfällen gut zu wissen. Manche Frauen sehen sich erst nach einer langen Zeit in der Lage, Anzeige zu erstatten. Noch ist es so, dass die Kosten für eine vertrauliche Spurensicherung in manchen Bundesländern selbst getragen werden müssen. Das will Gesundheitsminister Spahn ändern. Und es gibt noch andere geplante Änderungen, die Opfer von Straftaten besser schützen sollen und Täter leichter identifizierbar machen könnten. Anja Günther berichtet.
Mit einer Modernisierung der Strafprozessordnung möchte die Bundesregierung vor allem dreierlei erreichen. Sie will gerichtliche Strafverfahren beschleunigen, den Opferschutz in Strafverfahren verbessern und die Ermittlungsbefugnisse bei der Aufklärung von Straftaten erweitern. Dazu gehört eine Idee, die bei den Bundestagsfraktionen umstritten ist, die erweiterte DNA-Analyse. Die Bundesregierung will, dass es der Polizei künftig erlaubt ist, sichergestellte DNA-Spuren auch auf Haut, Haar und Augenfarbe des Tatverdächtigen sowie sein Alter hin analysieren zu lassen. Bisher ist nur die Analyse des Geschlechts erlaubt. Die Gewerkschaft der Polizei erhofft sich von einer erweiterten DNA-Analyse, dass auf der Suche nach dem Täter zielgerichteter vorgegangen werden kann, vor allem bei Sexualstraftaten. Grüne, Linke und FDP sehen das Gesetzesvorhaben kritisch. Aus ihrer Sicht handelt es sich um einen problematischen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht. Außerdem befürchten die drei Oppositionsfraktionen, dass die neuen Polizeibefugnisse zu einer Stigmatisierung bestimmter Bevölkerungsgruppen führen können, zu einem Racial Profiling, also einer pauschalen Verdächtigung aufgrund äußerer Merkmale wie der Hautfarbe. Die AfD befürwortet das Vorhaben von Union und SPD. Die Bundesregierung selbst begründet ihre Gesetzesinitiative mit der hohen Bedeutung, schwere Straftaten unzweifelhaft aufzuklären. Beim Thema verbesserter Opferschutz strebt die Bundesregierung unter anderem an, die richterliche Vernehmung erwachsener Opfer von Sexualstraftaten per Video aufzeichnen zu können, um ihnen so die Befragung vor Gericht zu ersparen. Bisher gibt es die Videoaufnahmemöglichkeit nur für Kinder und Jugendliche. Mehr Hilfen für Opfer einer Vergewaltigung plant auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Dem CDU-Politiker geht es dabei nicht um strafrechtliche Fragen, dafür ist er nicht zuständig. Es geht Spahn um die Kosten für die sogenannte vertrauliche Spurensicherung. Meldet sich das Opfer einer Vergewaltigung bei einem Arzt oder im Krankenhaus, können dort beispielsweise Spermaspuren gesichert oder eine Untersuchung auf K.O.-Tropfen veranlasst werden. In einigen Bundesländern müssen Gewaltopfer die Kosten dieser Untersuchung selbst tragen. Hessen beispielsweise aber finanziert die Leistungen. Spahn will nun erreichen, dass die gesetzlichen Krankenkassen diese Kosten generell erstatten. Ein detailliertes Konzept des Bundesgesundheitsministers zu dieser Idee liegt noch nicht vor.
Wenn wir Vergewaltigung hören, dann denken wir an zwei Geschlechter, Täter und Opfer. Wer Vergewaltigung sagt, denkt an aggressive Männer und ängstliche Frauen, an Penisse als Waffen und Vaginen als ungeschützte Einfallstore in ebenso ungeschützte Körper. Das schreibt die Kulturwissenschaftlerin und Journalistin Mitu Sanyal in ihrem Buch Vergewaltigung – Aspekte eines Verbrechens. Und sie zeigt viele weitere Aspekte auf. Schönen guten Abend, Frau Sanyal.
Ich grüße Sie.
Häufig sind ja Frauen die Opfer einer Vergewaltigung, aber einmal Opfer, daraus sollte kein lebenslängliches Urteil werden. Sie betrachten die Opferrolle, die den Frauen in diesem Zusammenhang zugedacht wird, kulturhistorisch. Und was sich da offenbart, das ist ziemlich heftig. Lassen Sie uns teilhaben.
Jetzt brauche ich die Frage noch ein bisschen konkreter.
Dieser kulturhistorische Zusammenhang, die Frau als Opfer, diese Rolle, die ihr immer wieder zugeschrieben wird, das ist ja eine lange Geschichte.
Genau, also wir haben ja wirklich nur die Vorstellung, nur Frauen können Opfer von Vergewaltigungen sein. Ich habe jetzt eben auch ein bisschen schon mal mithören können und da war ja auch immer die Sprechweise der Täter männlich und das Opfer wurde dann als die Frau bezeichnet. Inzwischen ist es ja in Deutschland so, dass Opfer und Täter geschlechtsneutral formuliert sind und wir wissen, beide können sowohl Opfer als auch Täter sein. Menschen, deren Geschlecht nicht eindeutig zuordnenbar ist, haben ja noch ein viel, viel höheres Risiko, Opfer von sexuellen Gewaltverbrechen zu werden, als alle anderen Geschlechter. Und es hat ganz viel damit zu tun, dass wir hatten diese Vorstellung der Geschlechtsehre. Die war Teil des Körpers der Frau und irgendwie durch eine Vergewaltigung konnte ihr diese Ehre geraubt werden. Das englische Wort Rape kommt von der germanischen Wortwurzel Raub. In Deutschland hatten wir bis 1974 das charmante Wort Notzucht. Das, also Not heißt mit Gewalt und Zucht heißt ziehen, also wegnehmen. Es war der Ehrenraub. Männer hatten auch eine Ehre, aber die wurde im öffentlichen Raum verhandelt, also auf dem Schlachtfeld oder im Beruf. Das heißt, die hatten nichts, was ihnen durch eine Vergewaltigung geraubt werden konnte. Und in einem Gerichtsprozess beispielsweise musste dann halt festgestellt werden, ob die Frau ihre Ehre vorher schon verschlammt hat, also ob die vorher schon mal Sex hatte oder wirklich war, es ist unglaublich, oder ob sie ihr wirklich geraubt worden ist. Und das wurde in der Regel an dem Schmerz des Opfers ermessen. Also je größer der Schmerz war, desto größer war auch die Ehre. Deshalb haben wir immer noch ein großes, großes Problem damit, wenn Opfer nicht irgendwie sich so verhalten vor Gericht, wie wir uns in Anführungszeichen echte Opfer vorstellen. Dabei, es gibt ja nicht nur eine Form auf traumatische Ereignisse zu reagieren. Wir sind ja alle unterschiedlich.
Ja, aber da kommt es auch her, dass sich die Frauen oft so beschmutzt fühlen eigentlich. Also nicht nur durch die Tat an sich, sondern auch dadurch, wie man sie dann sieht.
Genau, also das ist ja die Frage der Scham und wir reden ja über Scham immer so, als wäre es ein Reflex, so wie aufs Knie schlagen und dann irgendwie schnellt der Fuß nach oben. Das ist aber überhaupt nicht so. Scham ist eins der sozialen Gefühle. Scham entsteht dadurch, dass eine Gesellschaft einem sagt, das ist etwas, da musst du dich schmutzig fühlen. Also wenn ich nackt die Straße lang gehe, da ist niemand, werde ich wahrscheinlich gar keine Scham empfinden. Wenn da aber Leute sind, dann empfinde ich diese Scham und wir tun halt so, als wäre diese Scham sozusagen originär in den Opfern drin und wenn die Opfer nur ein anderes Bewusstsein hätten, sich weniger schämen würden. Nein, nein, wir beschämen Opfer. Dadurch, wie wir uns als Gesellschaft verhalten, deshalb haben wir auch mit eine Verantwortung. Wie gehen wir mit Opfern um? Welche Möglichkeiten geben wir ihnen auch, über das, was ihnen zugestoßen ist, zu sprechen? Wir haben in Deutschland ja fast nur das Gerichtsverfahren, um darüber sprechen zu können. Und wir bräuchten eigentlich andere gesellschaftliche Orte, auch um zu sagen, das ist mir geschehen. Ich möchte warme Anteilnahme dafür haben. Ich habe ja diese Kulturgeschichte der Vergewaltigung geschrieben. Für mich war es verblüffend und fast auch erschreckend, wie viele Menschen mir geschrieben haben, mir ihre persönlichen Geschichten geschickt haben. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja klar, es gibt ja sonst kaum Anlaufstellen, außer Frauenberatungsstellen, wo jemand öffentlich drauf guckt und sagt, das war nicht in Ordnung, wie da mit ihnen umgegangen wurde.
Und du bist trotzdem auch noch diejenige, die du immer warst. Du bist jetzt nicht für dein Leben gezeichnet. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Sache, dass man eine Chance hat, aus dieser Opferrolle rauszukommen. Welche Möglichkeiten gibt es da? Also Anzeige erstatten und dann möglicherweise eine Therapie beginnen. Ist das der klassische und richtige Weg?
Also historisch war es ja tatsächlich so, dass der klassische Weg war, wenn dir deine Ehre geraubt wurde, dann bring dich um, dann kriegst du deine Ehre auf diesem Weg zurück. Und mit dem beginnenden Christentum war dann irgendwie Selbstmord eine Todsünde und dann irgendwie sollte man am besten dahin siechen und an gebrochenem Herzen sterben oder halt ansonsten sich aber aus der Gesellschaft herausziehen. Und diese Vorstellung hat sich ein wenig gehalten, dass eine Vergewaltigung etwas ist, was uns bis an unser Lebensende bricht. Das kann sein. Also irgendwie, es muss absolut ernst zu nehmen sein, wenn Menschen sagen, ihnen geht das so. Aber Menschen sind vorher divers, also werden sie auch divers auf das, was ihnen passiert, reagieren. Und Resilienz zum Beispiel ist ja kein Zeichen dafür, dass etwas nicht so schlimm war. Virginie Despentes, die Schriftstellerin Virginie Despentes, hat in ihrem Buch King Kong Theorie das eine Essaysammlung ist darüber geschrieben, die ist beim Trampen vergewaltigt worden. Wenn sie danach wieder getrampt ist, haben ihr Leute gesagt, nö, also dann hast du ja wohl noch nicht die Nase voll davon gehabt. Dann kann es ja nicht so schlimm gewesen sein. Also sie musste beweisen, dass ihr wirklich etwas geschehen ist. Und nicht vor Gericht, sondern vor ihren Freunden und Freundinnen. Und das ist ja absolut grausam, was wir damit Opfern antun. Und genau die Vorstellung, die richtige Reaktion ist, Anzeige zu erstatten und dann eine Therapie zu machen, Das kann sein, das kann sehr, sehr gut sein, aber das muss es wahrlich nicht. Und auch gerade die Entscheidung zu sagen, ich möchte aber nicht durch dieses Gerichtsverfahren gehen, das ist eine Entscheidung, die müssen wir respektieren. Genauso wie die Entscheidung, also es gibt ganz viele Menschen, haben mir zum Beispiel auch gesagt, sie fühlen sich nicht traumatisiert und möchten keine Therapie machen. Und dass dann ihre Freundin oder die Familie sagt, dann verdrängst du das nur. Wirklich, irgendwie, das kann jederzeit hochkommen. Und ich habe mit der Frauenberatungsstelle in Düsseldorf gesprochen. Die hatten auch viele Fälle, wo Leute zu ihnen geschickt wurden. Genauso, mir geht es eigentlich okay, aber meine Mutter oder mein Beziehungspartner sagt, du verdrängst es nur. Und die sagten, was für eine schreckliche Botschaft, jemandem zu geben. Wenn es dir gut geht, darfst du darauf nicht vertrauen, weil es kann sein, dass es jetzt gerade nicht der richtige Moment ist. Vielleicht hast du gerade dich um ein kleines Kind zu kümmern. Vielleicht ist gerade eine wichtige Phase in deinem Leben. Vielleicht ist es zu einer anderen Phase richtig, dich damit auseinanderzusetzen. Vielleicht musst du es nie machen. Es gibt viele unterschiedliche Wege. Das bedeutet A, nicht, dass Verbrechen weniger schlimm war, aber es heißt auch nicht, dass bloß weil uns etwas weggenommen wurde in einer, ne, also Selbstbestimmung ist ja situativ dann den Opfern genommen worden, dass dann die Gesellschaft das Recht hat, Opfer ebenfalls zu entmündigen.
Aber an all diesen Reaktionen zeigt sich ja, wie tief in uns allen offenbar das sitzt, dass wir den Frauen nicht zugestehen, dass sie selbst eine Entscheidung treffen können für sich und ihren Körper.
Genau, Frauenkörper sollen kontrolliert werden. Männerkörper haben sich gefälligst nicht so anzustellen. Das ist ja die andere Sache. Männliche Opfer von Vergewaltigung hören häufig, ach, stell dich nicht so an, sei doch froh, jemand wollte mit dir Sex haben, wenn es eine Frau war. Also da greifen dann nochmal andere Mechanismen. Genau. Und all diese Vorstellungen haben, das habe ich ja versucht in meinem Buch klarzumachen, eine Geschichte. Wir sind nicht individuell hartherzig oder ignorant Opfern gegenüber, sondern das lernen wir. Das ist irgendwie wie so irgendwie sexistisches Wissen, das wir bekommen. Und dadurch, dass wir nicht drüber sprechen oder dass wir zu wenig drüber sprechen oder dass wir jetzt erst anfangen, einen Diskurs zu gehen, können wir das auch nicht hinterfragen. Das wird ja häufig aus bestem Wissen und Gewissen gemacht. Das machen Menschen ja eben nicht, um Opfer einzuschränken, sondern um denen besonders gut zu helfen.
Naja, man zeigt ja eigentlich Anteilnahme und macht es offenbar damit manchmal noch schlimmer, weil man eben nicht über die eigenen Dinge, die man so im Kopf hat, hinwegsehen kann.
Genau, und wir sind ja überhaupt nicht dafür ausgebildet. Ich bin zurzeit Teil einer Forschungskommission des Deutschen Jugendinstituts. Und da geht es darum, dass Opfer von sexualisierter Gewalt es in der Regel einer anderen Person sagen. Das geht um Jugendliche, die sagen es in der Regel Gleichaltrigen. Und die Gleichaltrigen sind natürlich total überfordert davon. Die wissen überhaupt nicht, was mache ich denn jetzt? Aber wir wissen, wie diese Person reagiert, hat einen massiven Einfluss darauf, wie Zugang zu Hilfen ist, ob es Zugang zur Therapie gibt, ob es eine Anzeige gibt und so weiter und so weiter. Das heißt irgendwie, wir müssten eigentlich Schüler, Schülerinnen, Pädagogen, Pädagoginnen ausbilden, denen irgendwie ein Repertoire an die Hand geben, damit die wissen, ach, so kann ich reagieren und so kann ich mir auch selber Hilfe holen, wenn mir jemand etwas mitteilt, weil es ist ja auch überfordernd.
Vielen Dank, Mitu Sanyal. Wer noch tiefer einsteigen will ins Thema, ist mit ihrem Buch Vergewaltigung – Aspekte eines Verbrechens gut beraten. Nichts passiert von den Folgen einer Vergewaltigung. Der Kampf der Frauen für ihr Selbstbestimmungsrecht über ihren Körper ist noch nicht zu Ende. Es ist kein Kampf gegen Männer, es ist ein Kampf für eine freiere Zukunft für alle. Das war HR2 Kultur der Tag. Sie finden unsere Sendung auch auf hr2.de oder in der ARD Audio App. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.